Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts Gen Ungenommen.
Hi.
Heute wollen wir ein bisschen über skurrile Krankheiten reden, Nikolas.
Yes.
Und starten würden wir direkt mit zwei Lügen einer Wahrheit.
Nice, eine neue Rubrik.
Also was heißt eine neue? Die hatten wir ja schon mal.
Stimmt, die hatten wir schon mal.
Aber
du bist zum ersten Mal dran.
Genau. Und heute habe ich mir drei Krankheiten rausgesucht und du musst mir sagen, welches davon wirklich gibt.
Okay, ich bin gespannt.
Dann habe ich einmal das Rosengeruchssyndrom.
Das was?
Das Rosengeruchssyndrom.
Okay.
Das ist eine Krankheit, bei der du halt, wenn du viel schwitzen tust, nicht nach diesem typischen Schweißgeruch riechst, sondern nach Rosen.
Damn.
So, dann habe ich noch Bonus eruptus.
Halt. Gibst du auch ein bisschen biologischen Hintergrund dazu? Warum ist das so?
Biologischer Hintergrund ist halt, dass du über deine Schweißdrüsen und deinen Urin dich ja immer dieses Flüssigkeiten ausscheidest, ist ja klar, ne? Mhm. Und normalerweise hast du ja diesen typischen Schweißgeruch, der über, keine Ahnung, was ausgelöst wird.
Wird er nicht durch die Bakterien ausgelöst erst eigentlich? Weil ich glaube, normal ist Schweiß doch geruchslos. Und erst wenn die Bakterien anfangen, das irgendwie zu fermentieren, sondern die so Gas aus und dann riecht das.
Das kann sein, ja. Auf jeden Fall hast du einen Stoff im Schweiß, der halt so ein bisschen nach Rosen riecht. Nicht so krass doll. Also okay, nicht, dass du jetzt irgendwie wie ein Parfüm aufgetragen hast. Aber halt nicht so typisch, als wenn du jetzt nach dem Sport geschwitzt hättest.
Produziert den dein Körper oder wird der von außen zugeführt
durch die Nahrung? Der kommt mit dem Schweiß. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die irgendwie im Körper stattfindet.
Fehlerhaftes Produkt entsteht.
Genau. Quasi. Und das halt dann nach außen sezerniert wird.
Alles klar.
So, dann habe ich noch Bonus eruptus.
Das klingt nicht jugendfrei.
Die hört sich witzig an, die Krankheit. Und ich weiß nicht genau, wie sie die beschreiben soll, weil sie ein bisschen skurril ist auch.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber es geht darum, dass dein Körper versucht, deine Knochen loszuwerden.
What?
Also das Problem bei Bonus eruptus ist, dass dein Körper deine Knochen abstößt und mehr oder weniger versucht, aus deinem Körper rauszubekommen. Durch immunologische Wege und was weiß ich.
Der greift quasi die Knochensubstanz
an. Genau, der greift die Knochen an und versucht, das abzubauen und...
Ist das angeboren? Ist das genetisch quasi? Oder?
Das habe ich keine Ahnung.
Okay.
Aber, also wahrscheinlich genetisch bedingt. Also kann man nicht vorstellen, dass das durch ein Bakterium oder sowas ausgelöst wird, sowas. Wird wahrscheinlich ein Gendefekt sein. Aber ja, genau.
Okay. Dann Nummer 3.
Und Nummer 3 ist das Fischgeruchssyndrom.
Okay.
Das ist ähnlich wie das Rosengeruchssyndrom, nur dass du halt über deinen Schweiß und deinen Urin ein Substrat ausschüttest, das dich halt mehr oder weniger permanent nach Fisch riechen lässt.
Oh.
Was halt ziemlich ekelhaft ist.
That sounds nasty.
Genau.
Und wie entsteht dieses Substrat? Auch ein gestörter Stoffwechselweg. Das ist,
genau, oder? Auch ein gestörter Stoffwechselweg und...
Boah, also beim zweiten bin ich direkt skeptisch, weil ich hatte Latein in der Schule und Bonus ist nicht das lateinische Wort für Knochen. Das klingt eher so, als hätte jemand versucht, das Wort Bone ins Lateinische zu übersetzen.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Aber deswegen schwanke ich zwischen 1 und 3. Aber Rosengeruch, das klingt für mich nicht nach einer Krankheit irgendwie. Also es ist Krankheit schon, vielleicht im Sinne von einer Störung.
Das ist halt eine Stoffwechselerkrankung.
Ja, okay. Hat ja auch andere Auswirkungen auf den Körper. Neben ist nicht quasi wirklich, das nur ein Symptom.
Aber das Fischgeruchssyndrom hat er auch keine. Also du bist nicht krank, du riechst halt nur nach Fisch. Weißt du? Also du hast sonst keine Komplikationen. Bei beiden Krankheiten.
Also ich würde es ja den Leuten wünschen, dass sie nach Rosen duften, eher als nach Fisch. Aber ich glaube, es ist die 3 irgendwie.
Die 3?
Ja.
Ja. Das ist nämlich, dieses Fischgeruchssyndrom wird auch Trimethyl Aminorie genannt.
Das stimmt, das gibt's wirklich quasi.
Genau,
ja. Nice.
Und da scheidet dein Körper nämlich eine erhöhte Menge an Trimethylamin aus und das ist halt dieser Stoff, der so diesen Fischgeruch verströmt.
Alter.
Ja. Aber Bonus eruptus ist eine witzige Story, weil das ist eine Krankheit, die im Simpsons sagt ja was, ne?
Ja, klar.
Die ein Arzt bei den Simpsons mehr oder weniger erfunden hat. Und das ist eine Krankheit, bei der dein Skelett versucht, über deinen Mund herauszuspringen. Deshalb war ich so ein bisschen confused, wie ich dir das erklären sollte.
Boah. Und wieso hat er die erfunden?
Keine Ahnung, also es stand nur im Artikel, okay, dass das irgendwie den Simpsons vorkommt. Und ich fand das halt mega witzig. Nice. Und
das klingt witzig.
Ja. So, genau.
Alter, wie war das denn beim letzten Mal? Ich kann mich gerade gar nicht genau erinnern. Hast du meine Wahrheit erkannt?
Ja.
Alter, nice, okay. Ja. Dann sind wir jetzt gleich auf.
Richtig.
Dann muss ich dich beim nächsten Mal noch besser anlügen. Naja, ich habe ein bisschen recherchiert, mhm, und bin dabei auf eine Krankheit gestoßen, die man eigentlich kennt oder die einem was sagt, nämlich der Rinderwahnsinn.
Mhm.
Das war ja vor ein paar Jahren, Ende der 90er, Anfang der 2000er, so ein riesiger Lebensmittelskandal, dass damals in Großbritannien ganz viele Rinder auf einmal krank geworden sind und man erst überhaupt nicht wusste, was das auslöst, ob das jetzt eine virale Erkrankung ist, ob das ein Bakterium ist. Und irgendwann wurde festgestellt, dass auch Menschen, die Fleisch von diesen Tieren konsumiert haben, auch an einer ähnlichen Krankheit gestorben sind.
Mhm.
Und erst im Laufe der Zeit hat sich irgendwann rausgestellt oder haben Wissenschaftler und Ärzte dann rausgefunden, um was es sich da überhaupt handelt. Und es gibt mehrere solche Krankheiten, die durch dasselbe ausgelöst werden. Und die will ich dir jetzt einfach mal vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Prionenkrankheiten.
Mhm.
Und Prionenkrankheiten sind so spannend, weil sie nicht durch zum Beispiel ein externes Virus oder ein Bakterium ausgelöst werden und auch nicht durch defekte Gene, sondern durch Proteine. Und das Besondere dabei ist, dass Prionen in normaler Konformation in ganz vielen Zellen im Körper vorkommen, hauptsächlich im Gehirn. Und da sitzen die in der Zellmembran und sind eigentlich entscheidend dafür mitverantwortlich, dass normale Zellkontakte, Zellinteraktionen aufrechterhalten werden. Also das ist ein wichtiges Protein. Das Besondere an dem Protein ist, dass es seine Konformation ändern kann, wenn es mit einem veränderten Protein in Kontakt kommt. Das heißt, sobald ein gesundes Prion-Protein auf ein abgeklapptes, krankes Prion-Protein trifft, wird dasselbe auch abgeklappt. Das ist also wie so eine Kettenreaktion. Und je mehr von diesen Proteinen aufeinandertreffen, desto mehr klappen sie ab. Das setzt sich dann im gesamten zentralen Nervensystem im Gehirn fort.
Ach, krass.
Und das sorgt dafür, dass die Nervenzellen absterben. Und dann bilden sich teilweise so richtig große Löcher im Gehirn aus, weil einfach so viele Nervenzellen sterben. Und daran geht natürlich der Patient oder das leidende Tier komplett zugrunde. Das ist auch bis heute nicht heilbar. Das heißt, sobald man sich mit Prionen infiziert quasi, ist man quasi tot. Also es gibt nichts, was man dagegen machen kann.
Okay.
Und dieser Gehirnfraß, der wurde halt zuerst bei diesen Rindern beobachtet und irgendwann später aber auch beim Menschen.
Mhm.
Und ich fand es ganz interessant, weil diese abgeklappten Formen, die können entweder durch Ansteckung quasi in den Körper gelangen, zum Beispiel, wenn man infiziertes Rindfleisch isst, deswegen war das ja damals so eine große Sache,
mhm,
oder wenn man zum Beispiel bei einer OP früher, bei Gehirn-OPs, wurden oft die Hirnstecke nicht richtig sterilisiert,
okay,
und dann waren teilweise noch abgeklappte Proteine mit dran, wurden in gesunden, oh, Patienten überführt,
no,
der hat das dann bekommen und ist ein halbes Jahr später einfach gestorben.
Da sind wir mal froh, dass mittlerweile alles richtig desinfiziert
auf
wird.
Auf jeden Fall. Und es kann sogar sporadisch auftreten. Das heißt, es kann passieren, dass sich zufällig diese Prione umklappen und man einfach zufällig daran stirbt. Also diese Krankheit gibt es auch. Das heißt, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.
Ja.
Vielleicht hast du davon,
ja,
schon mal gehört. Genau. Und da habe ich noch mehrere andere Fälle gefunden. Also es gibt noch ein paar andere Krankheiten, die auf demselben Übertragungs- oder auf derselben Ursache basieren. Und da gab es zum Beispiel eine Epidemie in Papua-Neuguinea, das fand ich eigentlich ganz spannend.
Mhm.
Da gab es so einen Volksstamm, die Fore, die haben in so einem Tal gelebt und waren jahrtausende lang eigentlich isoliert. Und erst irgendwie in den 1920ern, 1930ern sind dann Expediteure aus Europa und Amerika dahin. Und dann wurde beobachtet, dass die an einer Epidemie leiden, dass immer mehr Leute sterben, die entwickeln dann erst so Gangmuster, können nicht mehr richtig laufen, dann können sie irgendwann nicht mehr richtig sprechen und irgendwann fallen die einfach tot um oder sind quasi im Wachkoma und sterben dann.
Hm.
Und dann wurde zuerst gedacht, okay, das ist irgendein neuartiger Virus, der bei denen umgeht oder so. Aber dann hat man festgestellt, dass die im Rahmen von rituellen Beerdigungen die Gehirne von den Verstorbenen essen. Und dadurch,
oh,
halt diese abgeklappten Prionen mit aufgenommen haben in sich und dadurch immer mehr Leute daran gestorben sind. Und erst als dann aufgehört wurde, Gehirne zu essen, ist diese Krankheit dann quasi ausgestorben, weil es keinen Übertragungsweg mehr gab. Das fand ich irgendwie super spannend. Und ich habe noch gelesen, dass wie immer am Anfang bei solchen Sachen eine große Vertuschungsaffäre dahinter stand, weil bereits Anfang der 1990er Jahre ist es dann aus Großbritannien nach Deutschland übergeschwappt. Also das war zu Zeiten des Rinderwahnsinns. Und eine Ärztin hat damals diese Fleischproben untersucht. Und im Laufe der darauffolgenden Jahre, nachdem halt Rindfleisch aus Großbritannien importiert worden war, sind immer mehr Fälle gemeldet worden, dass immer mehr Leute an dieser spongiformen Enzephalopathie, so nennt man das, wenn das Gehirn sich langsam durchlöchert durch die umklappenden Prione und sterbenden Zellen, sind gestorben. Und einer Ärztin ist das aufgefallen, dass das im Zusammenhang steht mit diesen Proteinen im Fleisch. Und man kannte das Konzept von den Prionen auch schon vorher. Und sie hat gemeint, ey Leute, das ist das, ihr müsst sofort aufhören, diese Rinder zu importieren, ihr müsst sofort aufhören, das zu essen. Und dann wurde sie erstmal verklagt vom deutschen Staat dafür, dass sie sofort als ihre Forschungsergebnisse vernichten soll und die auf keinen Fall mehr publizieren darf. Und das wurde dann erst 4 Jahre später oder so, wurde das Urteil wieder aufgehoben.
Krass, okay. Das ist heftig. Aber keine Ahnung. So irgendwie klar, weil so läuft es halt eigentlich immer.
Ja, schon, vor allem wenn irgendwie so ein Lebensmittelskandal da ist, ja, dann versuchen halt alle die Schuld irgendwie von sich zu wenden und vielleicht auch eine Panik zu vermeiden, I don't know. Aber es ist halt nicht der richtige Weg, dann einfach mal wissenschaftliche Befunde unter den Tisch fallen lassen.
Das stimmt allerdings. Gibt es die Krankheit heute noch? Also ist die noch so präsent, dass man da...
Also damals wurde das dadurch ausgelöst, dass für Rinder und Nutztiere zu füttern, wird Tiermehl eingesetzt. Und Tiermehl wird halt aus Kadavern von anderen toten Tieren gewonnen. Und ursprünglich stammen diese Prione, sind die bekannt von einer Krankheit, die Schafe befällt, die hieß Scrapie. Und anscheinend wurden damals befallene Schafe zu Tiermehl verarbeitet. Und weil die nicht mehr hochsterilisiert wurden, sondern nur noch bei niedrigeren Temperaturen in Großbritannien, haben auf einmal die Rinder diese Proteine zu essen bekommen und wurden so damit infiziert.
Ja, okay.
Und so hat sich das dann ausgebreitet. Und danach wurde aber halt sofort diese Niedrigsterilisation verboten und bei hohen, längeren Sterilisationstemperaturen und Perioden wird es halt abgetötet. Und deswegen ist das heute eigentlich kein Thema mehr.
Ja, okay. Ja,
halt nur noch, wenn es genetisch auftritt beim Menschen. Da gibt es auch in verschiedenen Varianten.
Ja, ist schon heftig. Aber ich habe auch eine ziemlich skurrile Krankheit, oder was heißt skurril? Das ist eine relativ seltene Krankheit. Die gibt es nur 600 Fälle weltweit.
Okay.
Und die nennt sich Münchner-Syndrom. Oder auch, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Fibrodysplasia ossificans progressiva.
Wait, okay. Dann muss ich jetzt direkt versuchen, das zu analysieren. Kannst du es nochmal sagen?
Fibrodysplasia ossificans progressiver.
Also ossificanus heißt bestimmt, dass irgendwas zu Knochen wird, weil ossus heißt Knochen. Progressiv heißt bestimmt fortschreitend, also mit der Zeit wird es immer mehr. Und Fibrodysplasie, Gewebe, keine Ahnung, irgendeine Verknöcherung von irgendeinem Gewebe.
Genau, das ist ein Gendefekt, der auftritt und der sorgt dafür, dass deine Wundheilung ist ja normalerweise, dass sich Narbengewebe bildet. Aber bei den Menschen, die diesen Gendefekt haben, bildet sich statt Narbengewebe Knochengewebe.
Oh,
und das heißt, auch bei kleinsten Verletzungen vom Muskel, vom Bindegewebe, wenn sie irgendwie sich prellen oder verspannen oder was weiß ich, wenn da irgendwo kleinste Beschädigungen im Körper sind, auch innerlich, fängt der Körper an, dort Knochengewebe zu bilden.
Yo.
Und je älter die werden, desto mehr verknöchert der Körper von denen.
Kann man damit überhaupt gescheit leben dann noch? Ich meine, so Mikroverletzungen ziehst du dir ja eigentlich jeden Tag zu, oder?
Genau, ja. Aber die dürfen zum Beispiel auch keine Injektionen bekommen oder sowas, weißt du? Das sind alles Sachen, die dann zu mehr Knochengewebe führen.
True.
Genau, und das entsteht halt durch das Fehlen eines Abschaltgenes, welches das Skelettwachstum während der Entwicklung des Fötus steuert.
Und das heißt... Dass diese Zellen denken die ganze Zeit, sie sind noch im Embryonalstadium und müssen Knochen produzieren.
Genau, dass die auf jeden Fall noch dabei sind, Knochen zu produzieren.
Jo.
Und ich habe einen Bericht über ein Mädchen gefunden, das jetzt 17 Jahre alt ist.
Interesting.
Und der ihr ganzer Oberkörper, also sie kann ihren Kopf zum Beispiel nicht mehr drehen, das ist alles verknöchert. Und die muss jetzt, wenn die Krankheit fortschreitet, irgendwann Das heißt, wenn der, also das geht meistens von oben nach unten, die Verknöcherung, dass erst irgendwie im Kopfbereich, so im Rücken, Schulterbereich die Knochenplatten auftreten oder das Knochengewebe. Und wenn die Krankheit jetzt fortschreitet, muss die irgendwann entscheiden, ob die den Rest ihres Lebens liegend oder sitzend verbringen möchte, weil das dann halt am Schluss verknöchert so.
Und hat sie darüber, kann sie reden, kann sie sprechen, hat sie darüber geredet?
Das, also ich stand nur drin, dass sie sich entscheiden muss. Ich habe jetzt nicht genau ein Statement von ihr gefunden. Aber ja, noch kann sie halt laufen und sich bewegen. Das geht eigentlich alles noch ganz gut. Aber wie gesagt, mit fortschreitendem Alter nimmt das halt zu, die Verknöcherung, und dann sieht das nicht mehr so gut aus.
Junge, was musst du da für einen Lebenswillen haben, um so eine Entscheidung zu treffen?
Und das Krasse ist, für diese Krankheit gibt es noch keine wirkliche Therapie. Das heißt, wir können sie noch nicht wirklich heilen. Es gibt zwar zwei Ansätze, und zwar wurde in Mäusen ein Gen gefunden, was die Ablagerung von Knochen stoppen kann. Mhm. Und in Haifischen, das finde ich ganz interessant, wurde ein Stoff entdeckt, der die Knochenbildung aus Knorpel verhindert.
Lol.
Und das ist momentan so der vielversprechendste Ansatz, sagen die Forscher, dass die diesen Stoff praktisch modifizieren können oder benutzen können, um halt zu verhindern, dass sich dieses Bindegewebe oder die Muskelzellen oder sowas, dass die sich halt zu Knochengewebe umwandeln.
Finde ich aber krass, dass überhaupt so viel Forschung dann betrieben wird, weil oft ist ja das Problem bei so seltenen Krankheiten, dass einfach zu wenig Leute in Anführungszeichen betroffen sind und deshalb das einfach kein lukrativer Markt ist für Pharmaunternehmen, ja, da Forschung zu betreiben.
Man kann sagen, da wird halt wenig Geld in die Forschung gesteckt. Ne?
Das ist heftig, Mann. Aber jetzt, wo wir schon bei seltenen Krankheiten sind, ich habe mir auch erstmal zur Definition. Die Europäische Union definiert eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Und okay, derzeit sind ungefähr 8.000 seltene Erkrankungen klassifiziert und registriert. Mhm. Und ich habe ein paar mitgebracht, von denen ich glaube, dass du sie noch nicht kennst.
Okay.
Und das ist das Erste, was ich dir vorstellen will, ist schon mal bisschen nicht ganz so dramatisch, würde ich sagen, wie das Münchner-Syndrom. Mhm. Aber ich glaube, du wirst halt nie drauf kommen, wenn du es nicht kennst.
Okay, hau raus.
Ich würde jetzt gern wissen, was stellst du dir unter dem Paris-Syndrom vor?
Uff. Hat das einen lateinischen Namen?
Nee. Es ist ein psychologisches Phänomen.
Eine psychologische Krankheit, okay. Boah. Keine Ahnung, dass du besonders gern nach Paris fährst.
Das ist eine Krankheit oder was?
Ja, weiß ich nicht.
Es ist auch keine dauerhafte Krankheit, es ist vorübergehend. Also es hängt schon mit dem Besuch in Paris zusammen. Echt? So viel kann ich verraten. Ja. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
Ja, keine Ahnung, dass man vielleicht so gefesselt von der Stadt ist, dass man nicht mehr weg will.
Okay, fair. Ich lese dir einfach mal original den Text vor, der da steht. Als Paris-Syndrom wird eine vorübergehende psychische Störung bezeichnet, die meist Japaner beim Aufenthalt in Paris trifft. Das Paris-Syndrom ist durch einige psychische Symptome gekennzeichnet. Akute Wahnzustände, Halluzinationen, Verfolgungswahn, Derealisation, Angst sowie Schwindel, Herzrasend und übermäßiges Schwitzen. Und ich finde es so spannend, weil es dazu einfach eine eigene Klassifikation gibt, die anscheinend hauptsächlich Japaner und Japanerinnen betrifft, die nach Paris reisen. Und in Japan muss voll die krass romantische Vorstellung von Paris irgendwie vorherrschen. Und wenn die dann da hinkommen und realisieren, dass es in der Stadt doch nicht immer ganz so zugeht wie in irgendeinem Disney-Film, sondern dass da halt auch dreckige, hässliche Ecken gibt oder irgendwie alles überfüllt ist, dann entwickeln anscheinend jedes Jahr bis zu 100 Menschen so eine Wahnvorstellung irgendwie oder werden richtig manisch und rennen dann durch die Gegend und haben irgendwelche Halluzinationen. Und das passiert so oft, dass es als eigenes Syndrom klassifiziert wurde. Hier steht zum Beispiel, der Konsulatschef der japanischen Botschaft in Paris, der hat zum Beispiel im Oktober 2006 von zwei Frauen berichtet, die glaubten, ihr Hotelzimmer sei verwanzt und es wurde eine Verschwörung gegen sie eingerichtet. Und dann gab es einen Mann, der war der Überzeugung, er wäre Ludwig der 14. Und es gab eine Frau, die glaube, sie werde mit Mikrowellen attackiert von der Pariser Polizei.
Okay, krass.
Das fand ich extrem witzig und extrem skurril. Und schon? Das gibt es tatsächlich auch für andere Plätze. Also es gibt zum Beispiel auch das Jerusalem-Syndrom, weil jedes Jahr so viele Leute nach Jerusalem pegeln, dass ab und zu anscheinend auch Leute dabei sind, die dann irgendwie einen Knacks abbekommen und glauben, sie wären der Messias oder irgendeine biblische Person und dann durch die Stadt laufen und irgendwelchen Nonsens predigen und von sich geben.
Okay, heftig. Und das betrifft vorwiegend Japaner alles, oder?
Das Paris-Syndrom ist anscheinend vorwiegend bei Japanern und bei Asiaten vorherrschend.
Ja, krass, okay.
Dann habe ich noch was mitgebracht, aber da haben wir schon drüber geredet und da habe ich rausgefunden, dass du das schon kennst, das Eigenbrauer-Syndrom.
Das kenne ich schon.
Möchtest du vielleicht dann einfach erzählen, um was es sich da
handelt? Kann ich machen. Also das ist eine Krankheit, bei der das Mikrobiom in deinem Darm gestört ist, ne? Dass da halt Bakterien existieren, die aus den Kohlenhydraten, die du zu dir nimmst, Alkohol produzieren. Und dass diese Alkoholproduktion so stark ist, dass man das im Blut bzw. im Atemalkohol nachweisen kann.
Damn.
Und das heißt, du darfst halt im Prinzip dann keine Kohlenhydrate mehr essen.
Richtig. Ich meine, man stellt sich das vielleicht am Anfang witzig vor, aber es ist natürlich lebensgefährlich, wenn man die ganze Zeit so viel Alkohol ausgesetzt ist.
Auf jeden Fall. Ich habe auch von einem Fall gelesen, wo irgendwie ein Mann, irgendwie Mitte 50, dass der über längere Zeit immer vergesslich, depressiv war und halt dann letztendlich von der Polizei wegen einer Alkoholüberdosis aufgegabelt worden ist und in die Klinik gebracht worden ist. Und man hat halt als allererstes gedacht, der hätte eine Depression mit Alkoholmissbrauch entwickelt. Aber nach so ein paar Tests und nach einer gewissen Zeit auf Station kam dann halt raus, dass er an diesem Syndrom leidet.
Jo.
Und dann haben sie halt mit Antibiotikern und allem versucht, dass die Bakterien rauszubekommen. Das hat am Schluss auch geklappt. Und nach, ich glaube, 1,5 Jahren war er dann symptomfrei.
Alter, geil. Good for him.
Ja.
Die Schwestern so, Alter, wir haben ihm seit 5 Tagen nur Wasser gegeben und er ist trotzdem noch besoffen. Was geht bei dem?
Ja.
Aber das fand ich auch wieder spannend, weil es so krass ist eigentlich, was für einen großen Einfluss die Bakterien in unserem Darm auf unser Wohlbefinden haben. Das hat ja auch in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen, wie wichtig eigentlich so das Mikrobiom und die Darmflora eigentlich ist für unsere Gesundheit, auch für unser Immunsystem, für so viele verschiedene Facetten, nicht nur für unsere Ernährung. Und trotzdem weiß man irgendwie für richtig wenig darüber und es wird auch nicht darüber gesprochen oder so. Also ich habe zumindest kein Wissen darüber jetzt auch im Studium nicht akquiriert.
Ja, das stimmt, ja. Also man hat es mitbekommen, dass halt der Darm besiedelt ist von Mikroorganismen, aber jetzt irgendwas Genaueres darüber.
Ja. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es Kottherapie gibt. Wenn du zum Beispiel ein gestörtes Mikrobiom hast, wenn du längere Zeit Antibiotika bekommen hast, weil du irgendwie immunsupprimiert warst oder so, und dann ist dein Mikrobiom im Darm abgestorben, dann brauchst du ja irgendwoher neue Bakterien.
Das stimmt.
Und die holst du dir dann über eine Kottransplantation.
For real?
Ja, it's for real.
Ach krass.
Wo dann ein Spender gesucht wird, der, ich weiß gar nicht, worauf da geachtet wird. Ich glaube einfach auf eine gesunde Darmflora und der spendet dann Kot und der kann dir auf unterschiedliche Weise wieder zugefügt werden. Entweder er wird dir rektal eingepflanzt und die Bakterien können sich quasi von dem Probestück wieder ansiedeln oder du kannst ihn tatsächlich oral einnehmen, in so Kapseln eingeschlossen, die dann sich erst im Darm auflösen.
Das ist schon hardcore eklig.
Aber ist das nicht auch mega witzig?
Schon, ja.
Und irgendwie genial, dass das funktioniert. Ja. Als letztes habe ich noch was mitgebracht, das fand ich auch einfach irgendwie faszinierend.
Mhm.
Body Integrity Identity Disorder. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Sag nochmal.
Body Integrity Identity Disorder.
Ist das sowas, wo man dann irgendwie Teile seines Körpers nicht als seine eigenen wahrnimmt?
Genau, also es gibt verschiedene Abstufungen davon und auch verschiedene unterschiedliche Krankheitsbilder. Ich glaube, bei Body Integrity Identity Disorder geht es hauptsächlich darum, dass die Leute halt gesund sind, aber gerne behindert wären oder sich behindert fühlen. Das heißt, die klemmen sich dann absichtlich Beine ab, um quasi sich amputiert zu fühlen oder fahren die ganze Zeit mit dem Rollstuhl rum, weil sie sich als RollstuhlfahrerInnen empfinden und für sie ist es Belastung, quasi gesund zu sein, und sie wären gerne gehandicapt. Und das, was du gerade beschrieben hast, gibt's auch, das finde ich auch super krass, dass man irgendwie das Gefühl hat, ein Arm oder ein Bein oder so würde nicht zum eigenen Körper gehören, so eine Dissoziationsstörung, und man möchte das unbedingt amputiert haben und wäre dann super erleichtert. Und das hängt halt alles mit irgendwelchen Fehlverknüpfungen im Gehirn zusammen. Mhm. Und das finde ich auch immer so krass, darüber nachzudenken. Alles, was du empfindest, ist einfach in deinem Gehirn. Und wenn du da einen Splitter reinkriegst zum Beispiel, kann es einfach deine komplette Persönlichkeit, dein komplettes Empfinden, alles ändern einfach.
Das ist schon heftig, ja.
Der Arzt zum Patienten: Leider kann ich die Ursache ihrer Krankheit nicht finden, aber vielleicht liegt es am Alkohol. Gut, dann komme ich wieder, wenn sie nüchtern sind. Der Arzt spricht zum Patienten: Trinken Sie mal 4 Wochen keinen Alkohol, dann sehen wir, ob sich Ihre Krankheit bessert. Und der Patient so: Könnte ich nicht lieber 4 Wochen lang doppelt so viel Alkohol trinken und wir sehen dann, ob meine Krankheit sich verschlimmert?
Das wäre so ein typisch deutscher
Arzt. Auf jeden. Ist gar nicht so unsmart. Arzt: Sie haben Krebs und Sie haben Alzheimer. Patient: Na Gott sei Dank keinen Krebs.
Krebs, aber gut. Naja, würde ich sagen, beenden wir mit den Witzen die Folge. Ist jetzt eine bisschen kürzere Folge gewesen.
Ja, und auch leider eine bisschen improvisierte. Wir sind zurzeit ein bisschen im Stress. Können wir das noch kurz erzählen. Wir haben jetzt nur noch 6 Wochen im Labor, weil wir dann anfangen müssen, alle unsere Ergebnisse in unser Wiki hochzuladen. Das ist die Internetseite, die die Juroren von iGEM dann später bewerten. Und da muss halt alles super strukturiert sein. Da müssen alle Ergebnisse drauf, da müssen Texte drauf. Das wird halt viel Zeit kosten. Das heißt, wir müssen jetzt noch fertig machen, was zu fertig machen geht. Dementsprechend lange stehen wir jeden Tag dafür jetzt im Labor und versuchen, unser Projekt noch irgendwie umzusetzen und final fertig zu machen. Und das kostet ganz schön viel Zeit und Energie. Deshalb haben wir beide gerade nicht so viel Zeit, um uns voll auf diesen Podcast zu konzentrieren. Aber in der nächsten Folge können wir das hoffentlich ein bisschen besser machen.
Genau. Und ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und wir konnten euch ein bisschen über die ein oder andere Krankheit aufklären. Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
Alles klar, bis bald.
Ciao.
Ciao.
Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und den Stadtwerken Kaiserslautern sowie allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.